Guten Morgen, schön wieder hier in Borken zu sein, mit euch Gottesdienst zu verleben. Wir machen weiter mit dem Thema des zweiten Gebots. Ich wurde aber vorhin gefragt, ob ich ein Glas Wasser will. Ich kann euch empfehlen, gebt dem Prediger kein Wasser, der hört nicht mehr auf zu reden. Also besser ist, er kommt mit weniger Zeit aus dann. Aber wer weiß, wie das andere machen. Es gab eine Predigtreihe über die 10 Gebote und ich nehme euch jetzt einfach hier mal mit rein, wenn ich hier hinkomme. Ob das jetzt die nächsten Male so wird, weiß ich noch nicht genau. Aber ich finde es total spannend, diese Gebote mal wieder nah an sich ranzulassen. Man kennt sie, man weiß, dass es sie gibt, man hat viel drüber gehört, auch schon mal drüber gelesen. Kinder zum Beispiel so im Kinderstundenprogramm machen das immer ganz intensiv. Und ich denke, das ist gut, wenn wir als Erwachsene auch immer mal wieder reinschauen. Heute geht es um das zweite Gebot. Die Überschrift heißt ja auf dem Weg zur Freiheit. Wir sind ja dabei, das Volk zu begleiten, was aus der Gefangenschaft rausführt und in ein neues Land kommt. Und jetzt im Grunde von Gott die Vorgaben gibt oder die Hilfestellung oder die Gebote, die Verbote, was sie denn machen und was sie nicht machen sollen, damit das auch funktioniert, wo sie hingehen. Das heißt, wir sind nicht im luftleeren Raum, sondern wir kommen aus einer Situation, aus einer Gefangenschaft hier, was das Volk zumindest angeht, und überlegen uns, wie kann das neue, verheißene Land so gut sein, ja, dass es uns mitreißt, dass es auch funktioniert. Und dazu gehört das zweite Gebot. Die These, die ich mal dazu aufgestellt habe, ist, dass ich glaube, mir sogar sicher bin, aber das muss ja nicht jeder von Ihnen, von euch auch so sehen, dass mit diesen Geboten tatsächlich alles an Lösung da ist, was wir für unsere Grundprobleme bräuchten als Menschen. Im Vollzug fallen einem bestimmt viele Punkte ein, die man im Leben so nicht genau weiß, wie man was machen soll. Und wenn man das natürlich als Problem sieht, dann steht nicht in den Geboten drin, was ich für eine Arbeit machen soll oder ähnliches. Aber für die Orientierung, für die Grundprobleme, die wir als Menschen so untereinander haben, warum wir in Krieg ziehen, warum wir manche mögen, warum manche nicht mögen, sind, glaube ich, alles Probleme, die wir über die Gebote lösen können. Und deswegen gilt das für mich einerseits damals aus dem Rückblick des Volkes, was in die Freiheit zieht. Und eigentlich auch der Wunsch, wenn wir Menschen auch sagen, wir wollen in einem Land leben, wir wollen hier in Borken mit unseren Nachbarn, mit Freunden, mit in der Gemeinde gut miteinander umgehen, dass wir auch da an diese Probleme denken. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das ist die These des zweiten Gebotes. Dieser Vers geht aber dann noch länger. Wird auch in manchen gedruckten Kalendern auch mal weggelassen. Manche schreiben das sehr deutlich, dann diesen zweiten Satz. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Also sowohl das Gebot, mach es richtig, als auch der Hinweis, wenn du das nicht richtig machst, wenn du es missbrauchst, dann erwarten dich Konsequenzen. Das wird heute nur ein kleiner Teil sein, weil ich bin immer ein Fan davon, lieber das Gute zu bewerben und hoffen, dass wir mit dem Guten so viel mitbekommen, dass wir uns an das Negative nicht so wenden müssen. Das erste Gebot hieß ja, ich bin der Herr, dein Gott. Daraus starten wir und jetzt heißt es, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Nomen est omen. Wer schon mal Latein hatte oder da durch musste in der Schule, der weiß, dass es diesen Spruch gibt, den viele immer mal wieder sagen. Ein Name ist ein Zeichen, ist das ja dann übersetzt. Also Namen brauchen wir, Namen gibt es in der Welt. Das hat auch die Steffi schon heute Morgen gut uns abgeholt, wo wir mit Versprechern, mit Begriffen klarkommen oder nicht klarkommen. Ich habe auch mal 3 Orientierungspunkte hier mitgebracht. Links der Hinweis, wie viele Kilometer es irgendwo hin sind. Also an sich ist es ein Hinweisschild, aber es ist natürlich ein relativ schwaches Hinweisschild, wenn da 4081 Kilometer, ob es wirklich genau die Richtung ist oder grob ist, lasse ich dann mal frei. Schwieriger wird es, wenn man sich in China aufhält, der Bus, unten drunter steht aber noch was in unserer Sprache. Da denke ich immer, wie kann man sich da orientieren, wenn man so einen Namen hört, wenn man da Schriftzeichen sieht, die einem ja ganz fremd sind. Und unten dieser Nationalpark mit dem Bild des Sioux-Indianers da. Also dann weiß man auch schon, wenn man so ein Schild sieht, was kommt da auf mich zu? Also Name ist immer gleich Programm, Name ist auch Zeichen und Name ist auch Erwartung. Und bei Kindern von berühmten Persönlichkeiten, da hört man das ja immer, weil dass sie sagen, wen nehme ich jetzt mal, Beckenbauer? Und dann heißt jemand Beckenbauer und oh, ist das dein Vater oder ist das dein Onkel oder irgend sowas? Also Namen haben immer eine Auswirkung auf das, auf was wir hören. Ich weiß nicht, wie das hier in Borken ist. Steht bei euch im Gemeindebrief, wer Gottesdienstleitung macht und wer predigt? Manche Gemeinden schreiben das, manche schreiben das nicht, weil man immer so ein bisschen vermutet, wenn man das reinschreibt, sagt einer, wenn der macht, dann komme ich. Und wenn der macht, komme ich nicht. Nein, in Borken gibt es das nicht, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob jemand, ich glaube, sowas gibt es. Also bei uns in Unna wäre ich mir nicht ganz so sicher, ob das nicht mal vorkommen könnte, dass man, wenn man so einen Namen hört, irgendeine Assoziation hat, die einen vielleicht super begeistert, vielleicht natürlich auch abschreckt. Namen gehören in unser Leben und wenn wir diesen Begriff sagen, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, dann denke ich auch, dass viele es auch wissen, dass man so vielleicht auch in der Kindheit, in der Jugend immer mal Sorgen hatte, wenn jemand sagte, Gott sei Dank oder im Namen Gottes, dann tu das halt. Ich weiß nicht, ob ihr so diese Redewendung kennt. Manchmal sagt man das so oder wird das so gesagt und dann gibt es welche, die sagen, oh, halt, stopp, das darfst du doch gar nicht sagen. Obwohl ich sage, wenn wir sagen, Gott sei Dank, dann ist es schon richtig, dass wir Gott Danke sagen wollen. Die Frage, ob meinen wir das nur oder ist das nur die Floskel, die wir jetzt sagen. Also um den Namen rum rankt sich einiges und wir wollen heute Morgen hingucken, wie meint Gott das, dass wir verstehen, mit seinem Namen richtig umzugehen. Und in der Bibel gibt es ja ganz oft den Namen Gottes. Hier geht es darum, das Volk hieß das Volk Israels, das Volk des Herrn, Gottes Volk. Und das diente im Alten Testament klar, hatte jeder Gott auch einen Namen, hatte Gott auch tatsächlich jeder Gott einen expliziten eigenen Namen. Man hat nicht immer nur gesagt, das ist der Gott der Meder, der Perser vielleicht, sondern die hatten einzelne Namen und manche werden auch in der Bibel genannt. Ich habe mal zwei rausgesucht. Chemnoch, das ist der Hauptgott der Moabiter zum Beispiel. Gegen die Moabiter wurde hier oft gekämpft und der hieß Chemnoch, das war ihr Gott. Und hier ist es der Gott Israels, der eben sich vom Namen her unterscheidet und somit auch eine Trennung machte, wem glaube ich jetzt? Und wenn jemand das Wort Chemnoch gesagt hat oder eben daran gebetet hat, so steht es dann in 4. Mose 21, dann ging es darum, dem Chemnoch eben alle Priorität zu geben und sich an ihm auszurichten. Nachher haben wir nochmal Milkom, den Gott der Ammoniter in 1. Könige 11. Also in der Bibel werden mehrere Götter genannt. Und jeder Gott hat einen Namen, damit er zu unterscheiden ist, damit der, der ihn anspricht, auch weiß, wie rede ich ihn an. Man hat also nicht nur immer nur gesagt, ich bete jetzt zu Gott oder zu einem Gott, sondern man hat den schon auch mit Namen genannt. Und so entstand auch bei den Israeliten das mit der Abkürzung JHWE. Und daraus gab es manche Schriften, die haben dann dieses Yahweh rausgemacht, je nachdem, wie man das schreibt, im Griechischen, mit verschiedenen Buchstabenkombinationen. Fälschlicherweise wurde auch da Jehova auch schon gemacht, indem man E, A, O dazwischen setzt, zwischen diese Buchstaben. Also so merkt man auch in der Sprache, gibt es immer wieder Unterschiede, wie man Gott benennt oder wie Gott einen Namen hat. Das Alte Testament ist voll, im Neuen gibt es auch ein paar, von Namen Gottes. Adonai zum Beispiel, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. El Shaddai oder Elohim sind Namen, die Gott dann bekommen hat in der Anrede, in dem, wie das Volk es angesprochen hat, in bestimmten Situationen, weil diese Namen immer eine Bedeutung haben. Der, der mich gerettet hat zum Beispiel oder der mit mir geht. sind so Übersetzungen, die dann in bestimmten Sprachen dazu führen, dass der Gott so angesprochen wurde als der, der Bestimmtes für mich getan hat. Gott sprach zu Mose, und da wird es dann ganz schwierig, das wäre aber eine eigene Predigt hier, in 2. Mose 3, wo Gott mal dem Mose wirklich was Schweres mitgibt. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal gearbeitet habt. Da steht, ich werde sein, der ich sein werde. Darüber kann man ja schon mal länger nachdenken. Ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Gott gibt selber nochmal eine Formulierung mit, ich werde sein, also in der Zukunft und ich bin schon, und definiert damit auch ein ganz breites Spektrum. Wenn man sich damit mal beschäftigt, ist das schon sehr tiefgreifend, was Gott versucht, dem Volk damit zu sagen. Namen dienen der Unterscheidung, Namen dienen dazu, die Person, die Zuordnung hinzukriegen. Namen brauchen wir. Und deswegen auch das zweite Gebot gleich am Anfang, jetzt mit dem Namen auch richtig umzugehen. Wir sollen den Namen Gottes nicht missbrauchen. Ich will keine Handzeichen sehen, aber hat jemand den Namen schon mal missbraucht? So bewusst oder unbewusst jetzt so im Nachdenken? Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, sagt Gott ja nicht, weil er sich nicht vorstellen kann, dass es keiner macht, sondern er kann sich ja vorstellen, dass das Volk, was auf dem Weg jetzt in die Freiheit ist, in das verheißene Land, in der Gefahr steht, es zu missbrauchen. Und in der Gefahr stehen wir tatsächlich alle. Wenn man das jetzt definiert, dann muss man natürlich überlegen, was bedeutet das, es zu missbrauchen, diesen Namen. Also diesen Namen falsch einzusetzen. Und Missbrauch, wenn man das tatsächlich in der heutigen Sprache auch nachliest, was es bedeutet, dann heißt es ja nichts anderes als der eigentlichen Bestimmung zuwiderlaufend. Also gegen die eigentliche Bestimmung zu verwenden. Also Missbrauch hat nicht damit zu tun, dass ich es 5-mal am Tag oder 10-mal am Tag Gott sei Dank sage. Also das Wort Gott einfach ausspreche oder Gott Israel sagen würde und vielleicht das so dahin plappere. Hier geht es darum zu verstehen, was dahinter steckt, wenn ich diesen Namen gebrauche, was es an eigentlicher Bestimmung hat und wenn ich es missbrauche, welche missbräuchliche Bestimmung ich eigentlich habe. Unredlicher, unerlaubterweise steht da noch in der Beschreibung zum Missbrauch. Also wir benutzen den Namen an falscher Stelle. Nicht unbedingt in der Situation, sondern vielleicht in der Einordnung, was wir gerade sagen. Für die eigennützigen Zwecke gebrauchen, steht auch noch in der Definition von Missbrauch. Also ich mache etwas, was nur mir dient. Und gar nicht Gott. Und genau hier setzt, glaube ich, dieses zweite Gebot ganz praktisch an für unser Leben. Zu überlegen, wie gebrauchen wir das Wort Gottes oder auch Aussagen Gottes in unserem Leben. Also nicht nur, wie sprechen wir das Wort Gott richtig aus, sondern wie definieren wir den Zusammenhang für unser Leben richtig, dass Gott tatsächlich darin zum Tragen kommt. Ich glaube, das ist auch für Prediger, und das weiß ich bei mir selber, das fordert mich immer wieder raus, zu entscheiden, ist das, was du hier vorne sagst, wirklich Gottes Wort oder ist es dein Wort? Ich habe das mal aufgeschrieben. Es geht nicht darum, das zu erzählen bzw. zu schreiben, was ich glauben möchte und was meine eigenen Interessen sind, sondern das, was Gottes Wahrheit ist. Du sollst den Namen deines Gottes nicht in fälschlicher Weise nutzen, bedeutet hier, steh nicht hier vorne und sag etwas im Namen Gottes zu anderen, in der Jugend, in der Frauenstunde, in der Bibelstunde, im persönlichen Gespräch, in der Familie, wo auch immer. Wenn du dir nicht sicher bist, dass es tatsächlich Gottes Wort ist, dann müsstest du sagen, ich denke, das ist so. Aber wenn du sagst, ich glaube, Gott will, dass du das oder jenes tust, dann ordnen wir dem, was wir sagen, Gottes Namen zu und sagen, und so sollst du etwas tun oder etwas nicht tun. Und es geht nie darum und es darf nicht darum gehen, und das versucht er dem Volk hier deutlich zu machen, deine eigenen Interessen zu nehmen und zu sagen, ich packe da jetzt ein bisschen Gott drumherum und sage jetzt, und das ist nicht meine Meinung, sondern das ist Gottes Meinung, weil ich das gut finde. Und ich glaube, hier wird deutlich, dass du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, ein Thema für uns alle ist. Für jeden. Für jeden, der die Bibel in die Hand nimmt, der über den Glauben mit jemandem spricht. Wie wichtig ist es hier, die Verantwortung zu spüren, nicht das eigene weiterzugeben, sondern das, was Gott will. Und wenn da etwas Unbequemes im Wort Gottes steht, dann nicht drüber hinweglesen, sondern sagen, da steht drin, das und das ist Sünde. Und wie schwer fällt es uns oft zu sagen, das, was du getan hast, ist tatsächlich Sünde. Weil du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, da kommen wir ja noch zu, ist das ja so ganz greifbar auf ein Fehlverhalten. Aber wenn in der Bibel andere Dinge stehen, die uns herausfordern, nah bei Gott zu bleiben zum Beispiel, und wenn dann einer sagt, ich ganze Woche habe ich keine Zeit, mich um Gott zu kümmern, dann müssen wir ihm sagen, das ist nicht das, was Gott will. Und dann kann es unbequem sein. Und deswegen heißt hier im Namen Gottes, den Namen Gottes nicht missbrauchen, ihn nicht für eigene Zwecke zu nehmen und immer zu sagen, ich tue das doch als Christ oder ich sage das jemandem, weil ich jetzt Verantwortung habe oder weil ich vorne stehe, wie auch immer, sondern es geht um Gottes Botschaft. In Apostelgeschichte 17, 11 und 12, das könnt ihr euch mal merken, Apostelgeschichte 17, 11 und 12, lest das mal nach. Das ist eine ganz tolle Einordnung, was nämlich passiert, wenn das nicht missbraucht wird. Da steht, die Juden in Beröa waren eher bereit, Gottes Botschaft anzunehmen, als die in Thessalonich. Sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten, und forschten täglich nach, ob dies mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, heißt, ich kann nicht hier einfach was sagen, was gar nicht stimmt. Weil wenn Sie aufmerksame Zuhörer sind, dann nehmen Sie die Bibel und gucken nach und sagen, stimmt gar nicht, was er gesagt hat. Oder, jawohl, das stimmt. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, heißt, das, was du im Namen Gottes sagst, das, was du als Christ sagst, muss der Wahrheit entsprechen, muss belegbar sein im Wort Gottes. Und ich glaube, wenn wir das, greife jetzt mal ein bisschen ganz weit auf die Welt von YouTube überleben würden, da hätten wir eine ganze Menge Videos weniger dort. Wo viele Leute sagen, das ist Gottes Wort. Ich mache mich hier nicht zum Richter, ich werde das nicht entscheiden. Aber ich bin mir sicher, dass ganz viele ihre eigenen Wünsche in eine Gemeinde, in eine Religionsgemeinschaft, in eine Art und Weise des Lebens reinpressen, wo ich sage, da können wir lange in der Bibel forschen, ob wir es wirklich finden. Obwohl mir klar ist, dass die Erkenntnis des Wortes Gottes sich immer weiterentwickelt. Auch ich habe vor 10 Jahren manche Dinge anders geglaubt, als ob ich sie heute glaube und weiß. Also das entwickelt sich schon weiter. Das müssen wir uns und auch gegenseitig eingestehen. Aber den Namen Gottes nicht missbrauchen bedeutet hier, ich muss mir meiner Verantwortung bewusst sein, das muss nachprüfbar sein. Es wäre ja mal interessant, dass man nach dem Gottesdienst mal sagt, ich schlage bestimmte Sachen nach, ob das so stimmt, ob die Parallelstellen stehen. Ich will das gar nicht zur Aufgabe machen, sondern ich will nur die Verantwortung an mich und an Sie, an euch weitergeben, zu sagen, wenn wir im Namen Gottes etwas sagen, dann muss das nachweisbar sein. Das Tolle in diesem Vers aus Apostelgeschichte 17 ist nochmal weiterzulesen, den nächsten Vers. Wir haben jetzt gesagt, die haben das gelesen und die haben nachgeguckt, ob das stimmt. Und was passiert dann? In Vers 12 steht, daraufhin begannen viele von ihnen zu glauben, außer den Juden auch zahlreiche angesehene griechische Frauen und Männer. Daraus ist Glauben erwachsen. Weil der etwas gesagt hat, es im Namen Gottes, in der Wahrheit Gottes gesprochen hat. Und was passiert? Daraus ist Glauben entstanden. Glauben gewachsen. Bei Männern, bei Frauen, bei sogar, interessanterweise steht hier, angesehenen griechischen Personen in meiner Übersetzung. Also Menschen, wo man sagen würde, die lassen sich nicht so ganz leicht was unterjubeln, deute ich das jetzt mal. Die haben vielleicht Wissen, die haben eine gute Stellung, die können reflektieren. Viele können heute nicht reflektieren. Vieles wird heute, wie aber auch, glaube ich, zu allen Zeiten gerne aufgenommen. Wenn einer laut spricht, wenn einer laut schreit, wenn einer begeistert redet, dann laufen ganz viele auch einfach mit. Und in dieser Verantwortung sind wir hier. In Matthäus 7, 15 und 16 steht, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen zwar aus wie Schafe, die zur Herde gehören. In Wirklichkeit sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Taten sind sie zu erkennen. Von Dornengestrüpp lassen sich keine Weintrauben pflücken und von Disteln keine Feigen. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, ist ein Qualitätsmerkmal für das, was wir in der Gemeinde tun, für das, was wir als Christen tun. Sind wir falsche Propheten? Verkündigt jemand etwas Falsches? Dann muss er als falsch erkannt werden. Und dann muss das unterbunden werden. Daraus werden keine guten Früchte. Egal, wie gut vielleicht sogar die Absicht dahinter ist. Ich will gar nicht jedem immer schlechte Absicht machen. Und ich bin mir auch sicher, dass ich auch manche Fehler mache und gemacht habe beim Predigen. Aber ich hoffe, dass die Zuhörer das reflektieren und einordnen und verstehen, das ist im Namen Gottes gewesen und das vielleicht auch nicht. Verantworten muss ich mich dafür, das weiß ich. Aber die Zuhörer, wir alle, sind ja immer Konsumenten dieser Worte, aber sind auch immer selber wieder Produzenten dieser Worte. Also leben wir als Christen hier in Borken, müssen wir Gottes Wahrheit weitergeben. Der zweite Teil heißt ja, und jeder, der diesen Namen missbraucht, wird verfolgt, beziehungsweise wird Gott nicht ungestraft lassen, so heißt es hier. Der Herr ist ein leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Hier hätten wir den Link gleich zum ersten Gebot. Ich bin der Herr, euer Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott duldet da nichts, weil er weiß, es wird nicht funktionieren. Wir können nicht heute so und morgen so dirigiert werden. Wir können nur einem Gott dienen. Voller Zorn rächt er sich an seinen Feinden. Seine Widersacher zieht er zur Rechenschaft. Ja, alle, die ihn hassen, bekommen seinen Zorn zu spüren. Der Herr ist aber geduldig, aber er besitzt auch große Macht und lässt niemanden ungestraft davonkommen. Das sind schon starke Worte, aber ich finde auch hier, wo deutlich wird, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, müssen wir den Satz zu Ende lesen. Und wenn wir erst lesen, der Herr ist geduldig, dann finden wir das toll. So einen Gott suchen und brauchen wir. Aber ist uns bewusst, dass der andere Satz ja noch genauso in der Bibel steht und genauso dazugehört? Und dann müssen wir ihn auch sagen und dann müssen wir ihn auch predigen. Denn er hat große Macht und lässt niemanden davonkommen. In anderer Stelle steht, wer ein Meineid schwört, zum Beispiel so als konkrete Sache, wird nicht ungestraft bleiben. Sprüche 19, Vers 5, wer als Zeuge ein Meineid schwört, kommt nicht ungeschworen davon, sondern wird seine Strafe für erhalten. Oder in Nahum 1, wo es um Ninive geht, sagt der Herr ist leidenschaftlich und jeder wird seine gerechte Strafe bekommen. Das müssen wir sagen, wenn wir sagen, wir wollen Gottes Wort weitergeben. Und wir wollen Gottes Wort nicht missachten und seinen Namen so deutlich kommunizieren. Im Namen Gottes bleiben und im Namen Gottes leben ist die Anforderung hier, des zweiten Gebots. Deswegen das dritte, wir sollen in seinem Namen handeln. Klingt auch wieder recht einfach. Bedeutet aber, sonntags von 10 bis 12 brauchen wir das ja nur zu machen. Oder, na gut, sonntags vielleicht bis 16 Uhr. Aber was ist montags? Was ist mittwochs beim Kegeln mit Freunden? Was ist donnerstags beim Volleyballtraining? Im Namen Gottes handeln ist ein Grundauftrag. Den Namen Gottes nicht missbrauchen ist eine Aufforderung 24/7, 365 Tage im Jahr. Das ist nicht ausgewählt auf bestimmte Arbeiten und das ist auch nicht ausgewählt auf den, der jetzt gerade predigt oder Jugendstunde macht oder Frauenstunde leitet, wie auch immer. Sondern das ist ein Auftrag, im Namen Gottes zu bleiben und zu handeln, weil es aus dieser Verantwortung zu Gott herauskommt, zu seinem Namen. Lukas 6 steht, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Das passt nicht zusammen. Wenn du den Namen Gottes nicht missbrauchen willst, dann musst du den Namen Gottes in dein Leben reinnehmen und das gehört sich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage und dein gesamtes Leben. Tut mir leid, das kann ich nicht anders sagen. Du kannst dir das nicht auswählen. Im Geschäftsleben unterschreibt vielleicht jemand mit I.A. im Auftrag oder I.V. in Vollmacht. Und wer darf noch mehr unterschreiben? PPA gibt es dann noch. Lateinisch wieder per procura. Das ist fast wie der Chef selber. Da darf jemand im Namen der Firma, des Unternehmens Sachen kaufen, machen, Leute entlassen, alles Mögliche mit dieser Beauftragung, mit dieser Vollmacht. Und wenn Gott sagt, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, dann sagt er das, weil wir diese Vollmacht von ihm bekommen haben, in seinem Namen Gottes Bodenpersonal zu sein, für ihn hier zu wirken. Und nichts anderes als diese Verantwortung muss uns dazu bringen, eben diesen Namen nicht zu missbrauchen. Wenn jemand, der Prokura hat, irgendwas Falsches macht, dann schädigt er dem Unternehmen. Und dann wird er darüber sogar rechtlich auch belangt werden, genauso wie IA. Da schreiben aber ganz viele so blind, ich weiß gar nicht, ob das immer wirklich geregelt ist. Weil man das so, das ist so ganz normal, ich unterschreibe mal. Ja? Die Verantwortung hier gibt Gott an sein Volk und sagt, ich bin euer Gott und ihr habt durch mich alles, was ihr braucht. Aber ich erwarte von euch, dass ihr in dieser Verantwortung lebt. Dass ihr meinen Namen nicht missbraucht. Der Name des Herrn repräsentiert seine Herrlichkeit, seine Erhabenheit, seine Souveränität und Göttlichkeit. Wir müssen seinen Namen würdigen und ehren, indem wir Gott selber respektieren und verherrlichen. Und dann kann es eben nicht sein, dass ich heute so und morgen so rede. Dann muss ich die Verantwortung für mein Reden, für mein Handeln spüren. Und das Gute ist, und damit möchte ich schließen, das Gute ist, dass darauf Verheißung liegt. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, wird mit einer Verheißung im Neuen Testament nochmal super bestätigt. Das heißt, es hat nichts nur damit zu tun, eine Pflicht zu erfüllen, sondern wie wir gerade schon gelesen haben, daraus entsteht Glauben. So heißt es in Johannes 14, Vers 13, alles, was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Alles, was ihr bittet, ist uns das bewusst? Für viele Dinge beten wir ganz selbstverständlich. Aber hier heißt es, ihr könnt Gott tatsächlich um alles bitten. Und ich möchte hier keine Beispiele, mir würden ganz viele Sachen einfallen, die ich auch gerne hätte oder die toll wären. Aber ich will da gar nichts in eure Köpfe geben, sondern ich möchte Sie, ich möchte euch motivieren, mal zu überlegen, was steckt da an eine Dimension hinter, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, in dem Bewusstsein, wenn ich Gott darum bitte, kann es passieren, dass es auch funktioniert. Ist uns diese Schlussfolgerung so bewusst, ich kann darum bitten und muss damit rechnen, dass es geschieht oder dass Gott damit auf jeden Fall handelt und arbeitet? Bewusst bin ich mir auch, dass Gott nicht eins zu eins wie ein Automat funktioniert. Aber ich kann aus meinem eigenen Leben ganz viele Berichte geben, wo ich weiß, es funktioniert, dass ich Gott um etwas gebeten habe und er hat zeitnah eingegriffen. Nicht immer, aber ganz häufig. Es haben sich Situationen verändert, mit denen ich nicht gerechnet habe. Es sind Menschen zum Glauben gekommen, von denen ich gesagt hätte, in meinem menschlichen Denken, die werden sich auf Gott nie einlassen. Gott kann wirken und Gott will wirken, in seinem Namen wird Gutes geschehen. Johannes 14, und alles, was ihr bittet. Und auch hier ist die Verantwortung natürlich klar, sich zu überlegen, was soll ich denn bitten? Was ist mir wirklich wichtig? Also hier geht es nicht um profane Dinge, die ich einfach nur gerne hätte. Kann ich Gott auch bitten und ich denke, das eine oder andere Mal wird Gott da ganz großzügig mit uns umgehen. Aber hier geht es ja um eine Verantwortung, die wir haben, als Christen unterwegs zu sein. Wir unterschreiben mit dem, was wir leben, was wir sagen, in der Unterschrift mit seinem Namen. In seinem Namen handeln wir. In seinem Namen brauchen wir Kraft und Macht und Verantwortung. So sollen wir als Christen in dieser Welt leben. Meine These lautet ja, ich glaube, dass wir alle Probleme lösen. Zwei möchte ich hier nennen. Das eine, ich glaube, dass sich echt viele Menschen für Gott halten. Sie sagen es vielleicht nicht so und werden es nicht so formulieren. Aber ich glaube, sie wissen immer alles besser. Oder wie es funktionieren würde. Oder kommen in eine Gemeinde und sagen, ihr müsst das machen, dann ist alles gut. Ich möchte wirklich keine persönlichen Wertungen hier abgeben. Aber ich glaube, dass wirklich dieses Gefühl zu sagen, ich setze mich an Gottes Stelle, ich weiß, was gut ist, mein Modell funktioniert, mein Gemeindebild, mein irgendwas funktioniert. Wenn es von Gott getrieben ist, klasse, Halleluja, mache ich da auch mit. Wenn es die eigenen Pläne sind, die eigenen Organisationen, irgendwelche Strukturen, die nur gefordert sind, dann bin ich sehr vorsichtig. Und ich glaube, dass wir durch die Medien zumindest mehr als früher Quellen haben, von denen wir irgendetwas lesen, wo ich glaube, dass sie nicht gut für uns sind. Weil die Menschen dort, die das schreiben, glauben, dass sie etwas mehr wissen als Gott. Dass sie den Menschen etwas besser kennen. Und darauf hingegen Äußerungen tun, was zu tun ist. Und eigentlich ist nur Gottes Name und seine Perspektive die richtig funktioniert. Und das Zweite, ich glaube tatsächlich, dass wir alle in der Gefahr sind, mit wenig zufrieden zu sein. Es ist doch gar nicht so schlecht hier in Borken. Es ist doch gar nicht so schlecht in meinem Leben. Ich mache doch auch nicht alles falsch. Das sind Aussagen, die richtig sind. Aber die zeigen, ich habe gar keine Erwartung. Alles, was ihr bittet, werde ich erfüllen. Betet ihr in Borken darauf, dass dieses Gemeindehaus zu klein wird für den Gottesdienst? Nur mal ein Beispiel. Betet ihr für Kinder von Geschwistern, die nicht zum Glauben kommen sind, weil ihr sagt, jawohl, Gott muss sie ansprechen, soll sie ansprechen, die kennen wir von klein auf. Und da haben wir einen Wunsch, dass sie zum Glauben finden. Von vielen Älteren, Omas, Opas, hört man das immer wieder, dass sie für ihre Enkel jeden Tag beten. Ich glaube wirklich, dass wir in der Gefahr stehen, nicht wir sollen nicht explodieren, wir sollen uns nicht was wünschen, damit die Gemeinde gut dasteht. Aber zu sagen, ich möchte auch nicht mit dem zufrieden sein, wie es gerade ist, weil ich die Leidenschaft habe, dass daraus noch mehr wird, dass hier noch mehr gebetet wird, dass noch mehr gesungen wird, dass noch mehr Anbetung da ist und. Und nicht, weil es uns gut tut, sondern weil der Name Gottes das wert ist. Und ich glaube, wenn wir uns als Christen, und da nenne ich jetzt mal alle so, die bekennende Christen sind, ich glaube, wenn wir uns da rannehmen würden, ich glaube, dann würde wirklich noch mehr passieren in unserer Welt. Ich muss auch sagen, ich muss mich selber auch da reflektieren und überlegen, was traue ich Gott eigentlich alles zu? Glaube ich, dass wirklich das Wege die richtigen sind, weil wir sie mit ihm gehen? Und zweifle ich da nicht ständig dran? Ich glaube, wir können einfach mehr erwarten, weil der Name Gottes mehr bietet. Mehr für unser Leben an Qualität, mehr für unsere Gemeinden an Gemeinschaftsqualität und mehr für Stadt und Land, für Menschen, die alle von Gott noch nicht gehört haben oder zu wenig von ihm wissen. Nomen est omen kann man auch übersetzen mit: der Name deutet schon darauf hin. Und wenn wir sagen, wir sind Christen, dann müsste man Christus in uns sehen. In dem, was wir tun, in dem, was wir sagen. Und das möchte ich euch wünschen, jedem Einzelnen, dass ihm deutlich wird, er hat die Macht, die Vollmacht Gottes, in seinem Namen zu bitten, Gutes zu tun, Menschen zu begeistern zum Glauben. Ich möchte euch das als Gemeinde auch wünschen, dass ihr jetzt auch in einer anderen Zeit mal ohne Pastor nicht froh seid, dass es funktioniert, sondern begeistert euch mit allen euren Gaben, die ihr habt, hier einsetzt, damit Gottes Name hier verkündet und verherrlicht wird. Wir sollten nicht mit zu wenig zufrieden sein, sondern wir können mit Recht, mit der Bibel in der Hand, ganz viel von Gott erwarten. Denn in seinem Namen ist alles drin, was wir brauchen. Amen.